Schönen Sonnenschein, aber wir haben den größten Grund zum Danken und zum Loben, dass wir jetzt im Namen unseres Gottes, im Namen unseres Herrn Jesus Christus zusammen sein dürfen. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Wir wollen nun von dem Lied Ich singe dir mit Herz und Mund 230 die hinteren Verse singen, die Verse 13 und 14 mit der Orgel und dann die Verse 15, 16 und 17 mit den Posaunen. Wir wollen beten. Du großer und mächtiger Herr, wir sind heute Morgen zusammengekommen und wollen dir zuerst danken. Wir haben deine Liebe schon so oft erfahren und wir haben dir so viel Not gemacht, aber darin wurde nur dein Erbarmen umso größer. Du bist uns nachgegangen bis zum heutigen Tag mit einer unbegreiflichen und unendlichen Geduld. Dafür danken wir dir, Herr, und wir möchten dich bitten, nimm du uns auch heute durch diesen Gottesdienst und durch dein Reden ganz neu in deine Gemeinschaft und gebrauche uns, damit aus unserem Leben etwas werde zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Du weißt, wie wir unsere ganzen Schwierigkeiten, unsere Nöte hergebracht haben und wie auch so viel zwischen uns und dir liegt an unvergebener Schuld. Darum bitten wir dich jetzt zuerst, löse du uns von dem Alten, von dem Unrechten, von der Sünde, die uns träge macht. Und dann nimm ganz neu Besitz von uns. Öffne uns die Ohren und die Herzen, damit du bei uns jetzt Einzug halten kannst. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Was Glauben ist, das ist am Ende des Hebräerbriefs im 11. Kapitel beschrieben, wenn Sie es in Ihren Bibeln mitlesen wollen. Wir lesen von Vers 32 ab. Da wird im Hebräerbrief herausgestellt, dass das bei den Christen nicht irgendwelche heimlichen, angeborenen Tugenden sind, die sie haben, sondern allein der Glaube der schwache, normale, durchschnittliche Menschen befähigt hat, für Gott und in seinem Namen Großes zu wirken. Was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich noch von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten erzählen sollte. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geschaffen, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Darum lese ich das heute, wo wir den Daniel in der Löwengrube haben. Gewaltige Feuer ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, als Schwache zu Kräften gekommen, stark geworden im Kampf und haben fremde Heere zum Weichen gebracht. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind zu Tode gefoltert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, um die Auferstehung, die besser ist, zu erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Ketten und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt und durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben also nicht alle die großen Wunder erlebt, sondern sind sehr viele in der Nachfolge Jesu grausam umgekommen. Sie haben Mangel, Trübsal und Misshandlungen erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten und auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben bei Gott Anerkennung gefunden und doch nicht das erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Wie sollte uns das ermuntern, jetzt umso mehr das zu ergreifen, was Jesus uns heute erschlossen hat. Wir wollen heute noch einmal dieses Lied vom Glauben Daniel singen. Ich glaube, doch die Zettel sind auch hier verteilt. Fest und treu, wie Daniel war. Wir singen alle vier Verse und setzen gleich zu den Posaunen ein. Dieser Philipp Bliss, der uns dieses Lied geschenkt hat, war ein sehr eitler junger Mann. Und es war für ihn ein sehr schwerer Schritt, sich dazu zu bekennen und bei einer Evangelisation Moody's als Sänger aufzutreten. Und er wurde dann einer dieser großen Evangeliumsänger in der Erweckungsbewegung des vorigen Jahrhunderts. Aber man spürt es diesem Mann ab, wie viel es ihn gekostet hat, bis er diesen Schritt gegangen ist und sich zur Gemeinde Jesu gestellt hat. Wir lesen nun aus Daniel 6. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Das babylonische Reich zerbricht, wird nun übernommen von den Medern. Das ist ein Volk, das zum heutigen Persien gehört. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewiglich. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollst du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser. Das ist ja noch sprichwörtlich, bis heute nach dieser Stelle der Bibel. Das unaufhebbar ist das Gesetz der Meder und Perser. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, ist man gespannt, was er macht. Dann dreht er durch, da zitterte er, da bekam er Angst. Dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, ging dem Daniel ja bis ins Alter nach, wie immer diese antisemitischen Grundtöne da mitschwangen. Der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet 3-mal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, denn er hat Daniel von den Löwen errettet. Herr, gib uns auch solch einen unerschütterlichen, unerschrockenen Glauben. Amen. Die Daniels-Geschichte, die ist etwas für ängstliche Leute. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Mich hat diese Geschichte Daniels von Kind auf ganz stark angesprochen. Vielleicht, weil ich vor vielem auch Angst habe. Ich habe immer aufgeschaut auf diesen Mann, der den Gefahren trotzt. Es gibt ja nur ein Bild, der Fels in der Brandung. Da tost der Sturm und die Wellen klatschen gegen den Felsen, aber die Wellen brechen sich. Dieser Fels wankt nicht und weicht nicht. Dass das möglich ist, dass Menschen hier in dieser Welt solch eine feste Stellung bekommen, das hat mich immer ungemein angesprochen und das interessiert mich auch heute noch. Ich meine, wir sollten das jetzt genau am Leben Daniels einmal untersuchen. Woher kommt das, dass Daniel solch eine feste Überzeugung und solch eine starke Position hat? Wie oft sind wir unsicher? Da bin ich auch ratlos. Wie soll ich mich verhalten? Was mache ich in der Situation? Das gibt's doch bei uns. Wir wollen das ehrlich eingestehen, dass wir nächtelang nicht schlafen können, weil wir nicht wissen, was richtig ist in dieser augenblicklichen Lage. Und dabei sind wir nicht einmal so starkem Druck ausgesetzt wie Daniel. Wie schwer muss es ihm geworden sein, wenn er ganz allein stand, mitten in einer feindlichen Umgebung, lauter Neider, die ihn nur zu Fall bringen wollten. Und dort lebt er und geht seinen Weg. Sehr fest, sehr ruhig, sehr geduldig. Wie kriegt man nur so eine Überzeugung? Wie kriegt man überhaupt so eine Sicherheit? Wir sprechen heute viel über die Lebensprobleme, wie kompliziert das ist, Christsein in der modernen Welt, Christsein in einer gottlosen Umgebung, Christsein unter einem schwierigen Chef, der von uns vielleicht Dinge verlangt, die wider Gottes Gebot sind. Da müssen wir auf den Daniel sehen. Und bitte sagen Sie nicht immer die alte Ausrede, das sei eine Frage des Naturells. Das ist in der Bibel deutlich klargestellt, dass Gott Schwache stark macht. Und Daniel gehört zu diesen Leuten, die Gott stark macht. Daniel ist deshalb stark, weil er sich gebunden hat an den Gott, der sich nicht wandelt. Und jetzt wissen Sie, wie Sie stark werden. Wer sich an den ewigen, unwandelbaren Gott bindet, mit seinem ganzen Leben, der hat eine Position, in der niemand ihn verrücken kann. Wenn wir den Daniel fragen würden und sagen, wie hast du das nur gemacht? Hast du keine Angst bekommen? Dann hätte Daniel nur gelacht und gesagt, Mut erfordert es für meine Position bestimmt nicht, sondern Mut hätte es gefordert von mir, wenn ich mich angepasst hätte an den Nebukadnezar. Und dann hätte ich kaum mehr die Kurve bekommen zu seinem Nachfolger Belsazar. Und dann hätte ich die Kurve zum Nachfolger Darius nicht mehr bekommen. Wer sich auf Menschen verlässt, ist ein armer Tropf. Mit dem kann ich nur Mitleid haben. Wahrscheinlich hätte Daniel auch uns ausgelacht, wenn wir heute so viel von der Mehrheitsmeinung der Menschen halten. Oder was sagen die anderen Leute? Daniel hätte gesagt, du bist wie eine Daunenfeder, die im Wind sich wiegt. Wenn du von der Menschenmeinung und Mode abhängig bist, was interessiert dich denn das, wie die anderen Leute ihre Ethik heute setzen? Oder wie kannst du deine Lebensentscheidung von dem abhängig machen, wie die anderen das gerade sehen? Binde dich mit Leib und Seele an den einen Gott. Und dann gehst du deinen Weg. Es ist sehr selten, dass sie dann hohe Stellungen erklimmen. Machen Sie sich keine Illusionen. Es ist ein Glück, dass sie nicht immer hohe Stellungen erklimmen, denn wie viele haben ihren Glauben in den hohen Stellungen gerade verloren und Gott verleugnet? Darum kann es gut sein, dass Gott uns sehr niedrig hält. Aber es kann auch sein, dass Gott gerade uns an wichtiger Stelle braucht, mitten in einer gottlosen Welt. Aber entscheidend ist jetzt nicht irgendein Mut, den wir hier sehen als Tugend des Daniel, sondern eine Festigkeit des Glaubens. Das ist jetzt entscheidend wichtig, dass wir zurückgewinnen, was die Bibel uns sagen will. Dass Glauben immer Festigkeit bedeutet. Ein stures Dabeibleiben bei dem Gott, der uns berufen hat. Der uns bindet, fest und uns ganz in seinen Gehorsam ruft. Und dann, nur dann sind wir wirklich Leute, die einen Grund, einen Boden unter den Füßen haben, dann sind wir Leute mit einer Position, wenn wir uns ganz binden an den Herrn, dem wir gehören. Ich will das kurz zeigen an dem Daniel. Das Erste, er fühlt sich allein Gott verpflichtet. Eigentlich habe ich staunen müssen, wie ich das noch einmal in Ruhe durchgelesen habe. Solch eine Position, doch neue Herrscher Darius möchte ihn zu seinem Stellvertreter einsetzen, da werden Gespräche geführt. Die Mehrheit der Berater sagt, der einzige Mann, auf den du dich wirklich stützen kannst, der wäre Daniel. Und das ist ausgerechnet ein Mann, der sich von Menschen sehr unabhängig hält. Der hätte das sicher beim Vorstellungsgespräch dem König Darius offen gesagt, Sie müssen wissen, ich kann mich nicht mit meinem Gewissen Ihnen verkaufen. Ich gehöre dem großen Gott Himmels und der Erde. Er hat ganz offen seinen Glauben gelebt. Es könnte so aussehen, wie wenn er sein Gebet spektakulär gemacht hätte, bei offenem Fenster, dass es jeder sieht. Ist das nicht so, wie wenn man an der Ecke steht und betet? Ach, wahrscheinlich war das der Innenhof des Hauses. Und er hat dort, so waren diese babylonischen Häuser, die Fenster gingen zum Innenhof. Wenn er Amtsgeschäfte hatte, sagte er, Sie entschuldigen, meine Herren, ich ziehe mich zurück. Und dann haben sie beobachtet, während sie sich außen unterhielten, da drin, da betet der hohe Herr. Er hat sich nicht geniert, dass er seinem Gott dient. Und er hat es deutlich gemacht, es gibt für mich eine Grenze des Gehorsams Menschen gegenüber, auch dem Staat und seinen Gesetzen gegenüber. Ich gehöre dem großen Gott Himmels und der Erden, der mein Leben in seiner Hand hat. Darum hat sogar der König Darius am Ende, als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, gesagt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Das hat er gemerkt, ohne Unterlass dient er ihm. Es gibt ja viele Leute, die in hohen Stellungen sind, der Welt oder der Wirtschaft. Da weiß man es auch, dass sie zu Zeiten Gott dienen, dass sie sonntags den Gottesdienst besuchen. Aber weiß man das von ihnen, dass sie ohne Unterlass Gott dienen? Dass sie in ihrer ganzen Berufsarbeit Gottes Ehre im Sinn haben? Oder genieren sie sich darüber? Dürfen das die Mitschüler wissen, dass das das Lebensziel ist, dass man für Gott lebt? Es hätte ja Daniel sehr wohl sagen können, ich bin in meiner Stellung es eben schuldig, dass ich auch ein wenig mich nach den Menschen richte. Ich kann es dem gottlosen Darius nicht übel nehmen, dass er von mir Dinge verlangt und ich kann ihn ja nicht brüskieren. Sonst verliere ich mein Amt und dann kommt diese Ausrede, die wir so oft gebrauchen. Ich kann doch für Gott mehr wirken, wenn ich in diesem Amt bleibe. Und dann versuchen wir für Gott diese Position zu halten. Das hat doch Gott gar nicht nötig. Dass wir mit allerhand Tricks und Lügen und Kompromissen uns an der Macht halten. Das schied für Daniel von vornherein aus. Er wollte einfach Gott dienen. Und er hat ja nie nach einem Posten geschielt, auch nie nach Geld. Das fiel uns neulich auf bei der Traumdeutung, wo der König ihm das Gold und das Silber anbot, wo er sagt, behalt dein Geld. Er war ein unbestechlicher Mann. Und das war das Geheimnis, warum wahrscheinlich Daniel eine so hohe Stellung bekam. In Babel braucht man auch tüchtige Leute. Und wenn da einer dabei ist, der mit Geld nicht gekauft werden kann und der für Kompromisse sich nicht öffnet, da staunen Menschen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich ihren Posten verlieren, wenn sie zeigen, dass sie höchsten Werten Gottes verpflichtet sind in ihrer Ethik. Ich glaube, dass heute in unserer gottlosen Welt viele Menschen staunen und sagen, dem kann man ein Amt anvertrauen. Der ist ein Mann, in dem leben noch hohe Ideale. So kann es ja die Welt nur sehen. Bei Daniel ist es interessanter, als die Feinde kommen, die Neider und Anklagen gegen ihn suchen. Ja, jeder Mensch hat ja seine Schwächen. Man hätte ja manches nennen können und sagen, er feiert gern krank oder er kommt zu spät ins Geschäft oder er hat ja auch da einiges unkorrekt gemacht. Sie fanden nichts, keine Schwachstelle in der Amtsführung und im Dienst Daniels. Das ist überraschend. Jetzt sage ich es mal mit einem modernen Bild. Sie fanden nichts, was man als Geheimmaterial dem Spiegel zustellen konnte, damit er es veröffentlicht, um ihn also gleichsam bloßzustellen. Jeder Mensch hat doch da irgendwo so Dinge, wo er denkt, hoffentlich kommt das nie raus. Ein Mann, der treu lebt, obwohl er doch in einer feindlichen Umgebung ist. Ich möchte den Gedanken weiterspinnen, obwohl ich jetzt bei dem, was ich sage, nicht einmal völlige Klarheit habe, ob es richtig ist. Ich frage mich ja immer, inwieweit haben Christen eine Aufgabe, in einer gottlosen Welt Hilfsdienste zu tun? Hätte Daniel nicht viel eher, so sagt man ja heute in christlichen Kreisen, vielleicht schauen müssen, dass er einen Putsch macht und dieses korrupte System des Darius einfach stürzt? Hätte er nicht die Gelegenheit benutzen sollen, als Nebukadnezar vom Wahnsinn befallen war? Da wäre es ihm mit seiner Macht sicher leicht gewesen, irgendwo ein eigenes Regime aufzubauen und Gerechtigkeit zu wirken. Mir fällt auf, dass Daniel seine Position nicht überschätzt. Ich las in einer Auslegung, dass einer sagte, was ich jetzt sage, ist sehr angreifbar und sehr missverständlich. Aber Daniel hat seine Aufgabe gesehen, auch einem sehr zwielichtigen System treu zu dienen. Er selber hat an der Ungerechtigkeit nicht mitgewirkt. Wo er mit seinem Gewissen immer mit konnte, hat er klar Nein gesagt. Ich verstehe jetzt so gut, warum es Christen gibt, auch etwa in Osteuropa, die sagen, wir wollen nicht dieses System bekämpfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen treu drinstehen, wir wollen Diener auch der sozialistischen Gesellschaftsordnung sein, soweit es unser Gewissen zulässt. Wir haben einen Dienstauftrag, weil nämlich Christen nicht die Henker Gottes sind. Und weil nicht Christen die Weltgerichte Gottes vollziehen sollen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber mir fällt das auf. Dass Daniel von Gott diesen Auftrag nicht bekommt, aber wir wollen das klar rücken, nirgendwo war Daniel an irgendeiner Unrechtstat beteiligt, übrigens auch nicht bei diesem schrecklichen, unheimlichen Beschluss, dass sogar die Frauen und Kinder dieser Männer nachher in die Löwengrube geworfen wird. Das ist nicht nach Gottes Herzen. Da war Daniel nicht dran beteiligt. Das wollen wir klar rücken, aber er ist ein Mann, der sich allein Gott verpflichtet weiß und der in seinen Ämtern und in seinen Aufgaben, in seiner Berufsauffassung, in seinem Dienst Gott dienen will. Und darum wird er sogar in Babel gebraucht und ist nötig. Wer Gott dient, kann auch den Menschen dienen. Wir sprechen heute so oft davon, dass wir den Menschen dienen sollen und wir vergessen, wie das richtig geschieht. Heute ist doch wieder die Gefahr, dass die Christen dann den Ideologien der Zeit aufsitzen und dann letztlich nur mitheulen, wo alle sowieso heulen und mitschreien, wo alle sowieso schreien. Daniel hat seinen Weg von seinem Gott vorgewiesen bekommen. Den geht er. Und darum kann er sich demütig auch vor einem Darius beugen. Er weiß, wo er anderen Liebe und Treue schuldig ist und er weiß, wo er Gott mehr gehorchen muss als ein Mensch. Das Zweite, das Beten macht Daniel stark. Das Erste war also seine Position, er steht vor Gott. Das macht ihn mutig, vor Menschen auch einmal Nein zu sagen. Nur wenn Sie vor Gott stehen, können Sie vor Menschen auch einmal entschlossen sagen, da mache ich nicht mit. Nur dann, nur aus Glauben. Aber nun kommt das Zweite hinzu, das Beten. Viele spütteln über das Beten. Nun, das ist kein Wunder, sie kennen das Beten nur als ein Sprüchlein hersagen. Bei Daniel war es viel mehr. Dreimal im Tag stieg er hinauf dort oben und hat gebetet mit seinem Obergemach. Wir wollen keine Regel draus machen, aber wir wissen, wie viel das uns bedeutet, wenn wir feste Gebetszeiten haben. Denn sonst kommen wir doch nicht dazu. Dreimal im Tage, mittendrin in seinen Amtsgeschäften, hat er noch einmal unterbrochen und musste dann mit Gott darüber reden. Wie er merkte, dass da die Neider kamen, hat er einfach das ganze Gott noch einmal hingelegt. Wenn er an die ganze gottlose Welt Babels dachte, wenn er an die Zerstörung Jerusalems dachte, er brachte all das, was ihn niederdrückte, vor seinen Herrn. Welch eine Ermächtigung ist dieses Beten. Ich darf das aus meinem bedrängten Herzen nun einfach vor Gott niederlegen und ihm sagen. Es steht da, er betete, dankte und lobte Gott. Wie arm ist Ihr Beten, wenn Sie nicht vorne an das Danken und das Loben haben. Daniel hatte Grund zum Danken, sicher, wenn er an seine Amtsführung dachte, an die Position, die ihm zugefallen ist. Aber dieses Gebet blieb nicht so individualistisch an seiner eigenen Sache hängen. Er hat Gott gedankt über die Geschichte des Volkes Israels. Ich meine, Daniel hat schon gedankt, wenn er wusste, wie die Wege Gottes weitergehen. Wir werden das in 14 Tagen dann noch haben, wie Daniel den prophetischen Blick hatte bis in die Zukunft Jesu hinein. Daniel ist ja der große Seher Gottes. Und darum war er einer, der danken und loben könnte, dass Gott die Schicksale der Völker in seiner Hand hat. Er betete den Gott Himmels und der Erden an. Er war nicht so ein kleiner, nörgelnder Christ, sondern einer, der den großen Weitblick hatte. Und daraus kam sein Danken und sein Loben. Die Anbetung, die machte ihn stark. Und wenn er sich dann vor Gott niederkniete, so war diese Haltung doch von Bedeutung. Er, der hohe Herr, vor dem so viele Achtung hatten, er beugte sich vor dem großen und mächtigen Gott. Und darum war er stark. Dieses Beugen und Niederknien drückte aus, ich gehöre ja nicht diesem System, ich gehöre nicht den Menschen, ich bin dem größten König eigen. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Was war denn das? Die Bibelkenner erinnern sich, dass einst beim Tempelweihgebet Salomos er schon gebetet hatte, wenn einmal das Volk in Gefangenschaft sei, dann sollen sie hierhin beten, auf diese Stätte des Tempels, ja dort wo der Berg Zion ist, dorthin sollen sie beten, weil Gott sich festgelegt hatte. Und mit diesem Gebet, das war ja nicht nur eine Äußerlichkeit, man könnte meinen, es wäre wie ein Symbol, aber Daniel wollte anknüpfen an die großen Geschichten Gottes. Und jetzt wollte er dazugehören, auch im fremden Land. Wenn wir so einen Anknüpfungspunkt suchen, dann ist das ja in unserem Gebet der Hügel Golgatha. Wo wir sagen, da hat ja Gott genauso einen Punkt gemacht, wo er sich festgelegt hat, dass er in Jesus sich unser annehmen will. Und darum war der Daniel so zuversichtlich in seinem Beten. Darum war er stark, mutig, weil er wusste, das sind ja nicht nur Hoffnungen und Vermutungen, sondern Gottes Geschichte steht fest mit mir. Aber jetzt muss ich noch davon reden, wie diese Feinde ihn schnappten, als dieses Gesetz ergangen war. Mir hat man es als Kind immer so erzählt, das ist mir ganz plastisch im Ohr, vielleicht Ihnen auch noch aus der Erzählung, es ist doch merkwürdig, wie viel da aus Kindertagen bleibt. Wir sollten unseren Kindern sehr viel erzählen. Wie er da vors Haus trat oder an seinem Dienstsitz, da war so ein Plakat angeschlagen. Und ich habe es ja vorhin so, dass unsere Kassettenhörer meinten, ich hätte es falsch gelesen, aus der Bibel eingeflochten. Wird er da weiß im Gesicht? Kriegt er da Angst? Ach nein. Daniel macht es wie jeden Tag auch. Er betet. Man meint, er unterbricht jetzt doch wenigstens kurz. Er sagt, ich erbitte mir Bedenkzeit. Jetzt muss ich einmal sehen, ob ich die Form nicht wechseln kann. Es gibt ja so trickreiche Leute, die meinen, man müsse es dann nicht mehr so provokativ tun. Aber Daniel hält davon nichts. Er weiß, wenn Gott das zulässt, dann gehe ich offen meinen Weg weiter. Es ist ja ein altes Rezept, das erfahrene Christen immer wieder gegeben haben. Wenn du in einer feindlichen Umgebung stehst, vom ersten Tag an ein klares Bekenntnis. Da haben es uns die Altgedienten immer gesagt, wenn du zum Kommis kommst und am ersten Tag deinen Spind einräumst, dann lass das Bibelchen so aus dem Spind fallen, dass jeder in deinem Zimmer sieht, dass du Christ bist. Denn wenn sie es dann wissen, dann ist es am einfachsten, als wenn so nach und nach sie es merken, das wird nicht ruhmvoller. Also am ersten Tag die Bibel auf den Tisch. Daniel hält nichts von verdeckten Dingen, als ob man dann noch das bekennen könnte. Er bleibt dabei, als er davon hört, ging er hinauf in sein Obergemach und rief Gott an, wie immer. Er hat feste Formen und dabei bleibt er. Er sagt nicht, jetzt ist es meine Stellung oder jetzt sind es andere Gründe. Nein, dann komme ich um, ich will meinen Herrn nicht verlieren. Wieder wollte ich mit dem Daniel reden. Ist dir schwer gefallen? Dann hätte er gesagt, schwer gefallen? Ich hänge doch nicht an der Welt Babels. Mein Herz hängt in Zion. Mein Herz hängt in Jerusalem. Ich warte auf die künftige Stadt. Hoffentlich sind Sie so frei von all dem, was die Welt Ihnen bietet. Durch Beten wurde er stark. Und das Dritte, er war bereit zum Leiden. Ja, mich überrascht auch, dass das bei Daniel nicht eine große Glaubenskrise war. Wir hören, dass der König Darius noch einiges versucht hat, um den Daniel zu befreien. Er hat also offenbar manche Initiativen gestartet. Vielleicht hat er ein paar Boten zu Daniel geschickt und hat gesagt, leugne es doch einfach. Es gibt ja auch das bei Christen, dass die meinen, Gott müsste man mit Lügen nachhelfen in solchen Situationen. Ich habe bestimmt nicht gebetet. Ganz bestimmt nicht. Ich bete wieder, wenn es erlaubt ist. Aber jetzt im Augenblick, ich leugne es ja nur nach außen. Ich bete nur noch im Herzen und solche Tricks. Nein, das gibt es für ihn nicht. Er hätte ja sagen können, warum ist es Gott nicht möglich gewesen, mir das zu ersparen? Warum hat er die Initiativen des Darius nicht gelingen lassen? Vielleicht hat Daniel selbst einige Stunden gewartet und gehofft, es möge doch dies an ihm vorübergehen. Wie sieht das bei uns aus, wenn wir den Tod vor Augen hätten, um unseres Glaubens willen? Wenn wir sagen, du wirst nicht mehr erleben, wie die Sonne aufgeht. Du wirst den Einbruch der Nacht nicht mehr erleben. Du hast noch einige Stunden zu leben. Jetzt muss doch Gott irgendwo einen Ausweg schenken. Nein, es kommt kein Ausweg. Gott führt seine treuesten Leute mitten hinein in die dunkelste Nacht. Und das ist eine Erfahrung, die viele von ihnen auch gemacht haben. Das stimmt ja nicht, was in vielen frommen Geschichten steht, dass Gott einen immer vorher rausführt. Einen Daniel hat er in die Löwengrube werfen lassen. Und seinen eigenen Sohn hat er auch in eine Grube werfen lassen, die auch versiegelt wurde. Und Jesus hat gesagt, dass dieser Weg auch der Weg seiner Jünger ist. Und wir erleben das bei Freunden und Bekannten und Verwandten, dass der Herr durch Leiden und Schrecken und Nöte führt. Aber jetzt wird es ganz wunderbar. Wie arm wäre das Leben Daniels geblieben, wenn er das in der Löwengrube nicht für uns erlebt hätte. Dass auch Gott den Löwen den Rachen zuhalten kann. Dass wir durch unheilbare Krankheiten und durch jahrelanges Leiden hindurchgehen, wie einige, die die Kassette hören, die jetzt nicht unter uns sein können. Und die doch die Macht des Herrn erleben, wie sie es in gesunden Tagen nie erkannt haben. Das ist die Größe unseres Herrn. Ich habe aus unserem Blatt Dein Reich komme vom Missionsbund Licht im Osten, das jetzt gerade im Druck ist, ein Erlebnis herausgenommen, das eine Frau eines Inhaftierten schreibt aus der Sowjetunion, Korkodilov, der für 2,5 Jahre verurteilt wurde am 2. Februar 1979 im Gefängnis. Und sie durfte ihn besuchen mit ihrem 3-jährigen Kind. Sie erzählt das ausführlich und bewegend, wie dort in diesem Zimmer die 2 Tische zwischen Vater und Kind sind und das Kind ruft, das ist schwer, ich will das nicht abbrechen und ich will das nicht verklären. Das ist nicht leicht, in die Löwengrube geworfen zu werden. Als wir ihn besuchten, erschraken wir bei seinem Anblick. Er hatte nur noch Haut und Knochen, wir weinten. Ich ergriff ihn am Arm und sagte, was haben Sie mit dir gemacht? Er ist jetzt noch in Haft. Er antwortete, beruhige dich, ich bin ganz zufrieden hier. Mit mir ist der, der mich tröstet. Ich fühle hier so sehr Gottes Nähe, das habe ich in der Freiheit nie so empfunden. Ich weiß, dass ich durch die Gebete meiner Freunde getragen werde. Ich sagte dem Herrn, wenn ich alles für dich getan habe, so nimm mich zu dir. Wenn nicht, so lasse mich noch leben und gib mir wieder Kraft und Gesundheit. Und beim Abschied sagte er, weine nicht, ich bin mit meinem ganzen Herzen bei euch und bei der teuren Gemeinde. Dieser Stacheldraht, diese Zäune und Wachposten trennen uns nur äußerlich. Erziehe die Kinder im christlichen Geist, dass sie den Herrn finden. Wir wollen daran denken, dass unser Herr uns wohl in die Löwengrube werfen lassen kann. Aber daran soll deutlich werden für so manchen Gottlosen unserer Nähe, was es ist. Er hat Gott vertraut. Mir wird es manchmal schwer, wenn ich sehe, wie viele von ihnen einen unheimlich dunklen Weg geführt werden. Und ich kann mir gar nicht ausdenken, wie man das durchstehen kann. Und dann höre ich das immer wieder aus einer schwachen Stimme, aus dem Mund geplagter oder leidender Eltern. Wir haben gestern, vorgestern die Liebe unseres Herrn erfahren. Das Wunder, von dem wir reden, ist nicht das Wunder eines treuen Daniel, sondern das Wunder eines mächtigen Gottes, das am Ende auch an Darius anbetet. Der lebt wirklich. Der steht wirklich den Schwachen bei und er macht sie unüberwindlich stark. Jetzt, was könnte da bei ihnen sein, wenn sie sich ganz ihm öffnen? Wenn sie sich ganz auf ihn stützen, wenn sie ganz ihm vertrauen? Wenn sie den Weg so kompromisslos gehen? Ich wollte ihnen Mut machen, dass sie heute aufhören mit so unheiligen Kompromissen, die unser aller Leben kennzeichnen, und den einen Weg gehen, der uns allein glücklich macht. Amen. Und nun singen wir vom Lied Ich stehe in meines Herrn Hand zuerst die Verse 1 bis 3. Beten. du treuer Gott und Herr.
Jetzt erschrecken wir
über unseren Unglauben, über unsere Untreue, dass wir uns haben so oft anstecken lassen von dem Denken der Menschen um uns her. Und dann waren wir nur wie Laub im Wind, abhängig von dem Gerede der Menschen und von der Mode der Zeit. Herr, wir danken dir, auch dass du jetzt dies gezeigt hast, dass dies Schuld ist, die wir vor dir bekennen müssen. Und wir möchten dich bitten, nimm du das alles weg und gib uns diesen klaren und festen Blick auf dich und dein Wort, dass wir viel mehr von dir erwarten, viel treuer dir dienen, viel inniger lieben. Ach, dass es uns gar nicht mehr wichtig ist, welchen Erfolg wir haben in der Welt, ob Menschen uns loben oder tadeln, sondern dass wir allein vor dir und deinem ewigen Urteil bestehen können. Wir möchten dich jetzt auch bitten für unsere Ämter, die wir haben in der Welt, mitten unter ungläubigen Menschen. Du hast uns da hineingestellt, nicht dass wir uns anpassen, sondern dass wir nach deinen Ordnungen und Geboten dort wirken. Gib uns auch hier immer die Klarheit in den Entscheidungen, damit wir erkennen, was unsere Aufgabe ist, die du uns zuweist und welche Entscheidung du von uns haben willst. Hilf uns auch hier zur Klarheit und zur Festigkeit. Wir wollen dich auch bitten für alle, die in Verantwortung stehen in unserem Staat, für alle, die in der Erziehung sind, in Schulen und in Universitäten, gib du auch ihnen doch einen Blick, dass sie allein ihr Amt führen können vor dir und im Auftrag von dir. Und lass auch unsere Jugend heranwachsen, dass sie nicht nur von irgendwelchen Ideologien beherrscht ist, sondern dass sie dich kennt und dich findet. Wir bitten dich nun auch für alle Veranstaltungen der kommenden Woche hier in der Gemeinde, aber auch in deiner ganzen Christenheit. Du kennst die vielen, die dir nachfolgen. Gib ihnen auch in der kommenden Woche deine Nähe und deine Gegenwart, dass sie an ihrem Platz für dich wirken können und Zeugen deines Reiches sind. Lasst uns gemeinsam beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun singen wir noch den 5. Vers vom Lied Ich stehe in meines Herrn, Hand 306. Leute in unserem Gottesdienst zum ersten Mal da sind, wenn sie können, geben sie mir doch nachher eine Hand. Ich bin nachher nicht im Ausgang, ich bleibe dann zurück und ich würde auch gerne Sie begrüßen. Das ist mir immer wieder wichtig, dass Sie auch dann gleich direkten Kontakt haben zu unserer Gemeinde. Das ist ja bei uns in Deutschland schrecklich, wie kühl wir nebeneinander sind. Manche, die erschrecken schon und sagen, wir seien unheimlich verbachen, weil man vielleicht mal nach der Seite rüber schaut und grüßt. Wenn Sie in Amerika wären, dann wüssten Sie, dass man da ganz anders sich umeinander annimmt und herzlich aufeinander zugeht. Und das ist besonders deshalb immer schade, weil dann solche, die heute zum ersten Mal da sind, vielleicht noch nicht richtig spüren, dass sie hier aufgenommen sind, dann möchte ich Ihnen Mut machen, dass Sie doch einfach nachher auf mich zugehen. Ich habe Ihnen heute was zu verschenken. Der Quellverlag hat so einen ganzen Schwung Losungsbücher von 1980 abgegeben. Die kann er jetzt nicht mehr verkaufen. Aber vielleicht geht es Ihnen wie mir. Man verlegt manchmal sein Losungsbuch, dann ist gut, man hat drei in der Wohnung liegen. Also, da hat es wunderbare in Leinen gefunden. Ich habe immer einfachen Lebensstil beim Losungsbüchlein. Also wer sowas Kostbares in Blau oder Gelb mitnehmen will, also da hinten liegt jede Menge auch zum Verschenken. Und wenn es nicht reicht, da stehen noch ein paar Kartons in der Garage. Also, dass Sie die dann mitnehmen, dort hinten unterm im Fensterrahmen über dem Herrn Kuhn zu seinen Häupten. Dann haben wir am Donnerstag einen Nachmittagsausflug, da laden wir ein, wer da gern mitgeht, das ist auch nett zum Begegnen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie es heute sagen könnten, unter Umständen Vorbehalt, damit wir wissen, was für einen Bus wir nehmen müssen. Da liegen so gelbe Zettel, auf denen steht das Nähere. Nun haben wir heute Picknicksonntag, das ist immer so mit der Definition, bei trockener Witterung, jetzt ist trocken, aber wir haben natürlich in unseren Gedanken einbezogen, man sollte auf eine Wiese sitzen können. Und das geht nicht, wir haben oben doch so einen Matschplatz da und da ist natürlich lehmig, dass sie so ganze Klumpen an den Schuhen haben. Durch die Wiese kann man vielleicht gehen. Einige haben sich doch eingerichtet, dass sie hochgehen. Jetzt machen wir es einfach so, offiziell ist kein Picknicksonntag. Wer aber will, geht hoch, er wird nette Freunde oben treffen, die können trotzdem Würstle oben braten. Also wie sie es halten wollen, wer sich eingerichtet hat, soll trotzdem hochgehen. Wie viele haben Sie etwa eingerichtet? Geben Sie ein Handzeichen, dann sind die anderen nicht so ängstlich. Ah ja, gut, immerhin schön, also, wenn sich jemand noch anschließen will. Nur für die Zukunft, das mit dem Picknick machen wir nur, wenn es so trocken ist, dass man hinsitzen kann. Das Opfer ist heute für unsere Arbeit in Soweto, für dieses Youth Alive. Mein Bruder Rolf ist in Pattaya bei der Konferenz mit Cesar Molebazzi zusammengetroffen. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass Cesar Molebazzi einige Wochen in Haft war. Das hat mich besonders erschüttert, da er ja einer dieser Leute ist, der sich nicht am politischen Kampf in Südafrika beteiligt. Sein Bruder gehörte zu dem afrikanischen Kongress und ist deshalb die ganze Familie in die Haft gekommen. Er hat geschrieben, es sei eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn gewesen. Aber sie hoffen, dass gerade jetzt, auch in dieser neuen, schwierigen Lage in Soweto, junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und es geht uns darum, Sie haben zwei Mitarbeiter angestellt. Ich werde Ihnen dann zur Zeit auch noch ein Bild da drüben hinmontieren von diesen beiden Leuten, die wir unterhalten wollen, die dort in Soweto den Dienst der Liebe Jesu tun. Evangeliumsverkündigung, das ist nicht im politischen Kampf beteiligt, sondern Leute, die hier junge Menschen sammeln in Bibelgruppen und in die Nachfolge Jesu rufen. Getraut werden am Samstag um 11.30 Uhr Fritz Kühnle, Bankkaufmann, und Margarete Weber, Erzieherin, Römerstraße 94. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Elise Zöller, geborene Mauns, 91 Jahre, in der Silberburgstraße 89. Ich will Ihnen auch noch danken für viel liebe Anteilnahme, die ich über den Heimgang meiner Mutter auch bei Ihnen gefunden habe. Ich weiß, dass Sie auch dran gedacht haben im Gebet. Es war uns über den Heimgang unserer Mutter ganz groß, wie selbst noch im Sterben man Gottes Freundlichkeit erfahren kann. Sie ist bewusst auch noch dort unter der Losung dieses Tages heimgegangen. Ich habe es Ihnen am letzten Sonntag gesagt und es wurde uns auch bei der Bestattung groß, die Barmherzigkeit Gottes im Leben eines Menschen. Die Güte Gottes, die uns durchträgt. Und dieser Güte Gottes dürfen Sie sich auch anbefehlen. Der Herr will Sie segnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.